Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnipselfolge. Was ist eine Schnipselfolge? Eine Schnipselfolge ist eine Podcast-Folge hier bei Eine Geschichte der Stadt Köln Podcast, wo wir mal abseits der Chronologie über Themen sprechen, die mich interessieren, wo ich Hintergründe beleuchte, aber auch Interviews führe. Und ja, diesmal führe ich wieder Interview, aber diesmal ein ganz besonderes, denn dieses Mal habe ich nicht einen, sondern sogar zwei Gesprächspartner. Und ja, was machen Podcasterinnen und Podcaster nicht alles, um eine perfekte Aufnahme zu haben? Sie bauen Eierkartonschalen in ihr Zimmer, hängen ihre Wäsche darin auf, wie ich zum Beispiel. Oder ja, mieten sich sogar ein eigenes Studio, weil sie zu viel Geld haben. Das kann ich leider nicht leisten. Ganz anders macht dies aber der Podcast 2x02. Für die ist ein Podcast-Aufnahmeraum nur ein einziger möglicher Ort, nämlich eine Kölschkneipe. Ja, und bevor ich jetzt hier weiter irgendwie das Intro hinauszögere, gehen wir doch einfach rein. Vorab möchte ich sagen, Leute, seht es wirklich als eine Folge, wo ihr mit mir und den beiden von 2x02 in eine Kneipe geht und uns einfach zuhört, wie wir über gewisse Themen reden, welche Themen das sind, das erfahrt ihr sofort nach dem Intro. Denkt dran, es war spät, wir haben schon ein bisschen Kölsch davor getrunken. Und jetzt habe ich doch wieder viel zu viel zum Intro gesagt, aber diese Folge ist wirklich besonders. Die Kneipenatmosphäre im Hintergrund lässt euch wirklich fühlen, als ob ihr dabei wärt. Also genießt es. Ja, und dann hören wir uns nach der Folge nochmal wieder. Bis gleich und viel Spaß direkt nach dem Intro.
Der Kürbis drängt sich durch die Reihe. Man ruft von alle Tische. Hier vier Glas Bier und dahin drei. Sechs halbe Hahn dazwischen. Und zwischen all dem bunt Gelächt mit lachenden Gesichtern, da sitzen so, wir doch recht, uns lebe kölsche Wächter. Durch all dat Stimme durchgenein, wat durch der Qualm det schwinge, hüt von dem lustigen Verein, ma Mensch hell Stimmchen klinge. So wie et war, so möchtet bald in Kölle wieder werde, ein Wirtschaft hätt dann wieder war, ne richtige Zweck ob Erde. Doch Mensch ist nit bloß Arbeitspäd, er ist auch uns e Freude wert. Auf Kegelbahn, beim Kartenspiel, kriegt keiner noch an Freude zu viel. Von dich zu dich geht wieder dann wie damals der geplochte Mann. Begrüßt sing jetzt, wird selbst geeht, als Jode alle Kölsche weht.
Was schön.
Ja, und mit diesen poetischen Worten zum Einstieg herzlich willkommen zu einer neuen Schnipselfolge von Eine Geschichte der Stadt Köln und 2x02. Tag zusammen.
Tag zusammen.
Ja, guten Tag.
Danke, dass wir sein können.
Ja, da möchte ich direkt am Anfang mal ein anderes Zitat einbringen.
Der Zitatemann heute.
Bier hat jeder, Köln hat Kölsch, Kölsch ist nicht einfach nur Bier.
Ja, was ist genau heute der Plan, Marvin?
Wir reden Willem heute, oder Willem, ja. Zu dritt, und das ist eine ganz neue Konstellation für uns. Wir reden heute über die Geschichte nicht der Stadt Köln, sondern des Bieres
in der Stadt
Köln. In der Stadt Köln.
Aber Jungs, bevor wir weitermachen, ihr müsst mal kurz sagen, wer ihr seid. Ach, was macht ihr so? Warum seid ihr überhaupt hier? Was macht ihr hier in meinem Podcast?
Das ist eine sehr gute Frage. Warum sind wir eigentlich hier, Tim?
Ja, wir sind hier, weil wir heute eine gemeinsame Podcast-Folge aufnehmen. Wir sind Marvin und Tim vom Podcast 2x02.
Ja, und in unserem Podcast trinken wir in jeder Folge 2x02, also die Kölsche Stange. In jeder Kneipe eine, für jede Staffel 11. Und danach sind wir gut dabei, würde ich behaupten.
Erkunden also praktisch immer ein Fädel und darin die Kneipen und präsentieren die.
Richtig,
und heute sind wir hier zu Gast und darüber freuen wir uns sehr.
Ja.
Über Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende Jahre wandert der Mensch durch die Welt. Er sammelt, er jagt sein Essen, doch irgendwann lässt er mal so einen kleinen Topf stehen, einen Tonkrug mit ein bisschen Getreide, fängt an zu rähnen und der Topf wird, ehrlich gesagt, ein paar Tage vergessen. Nach ein paar Tagen kommt der Sammler wieder, findet diesen Topf, sieht, das Getreide ist irgendwie ein bisschen verbrochen. Er nippt daran und denkt sich, boah, das ist lecker. Und damit entscheidet sich der Mensch, nicht mehr jagen und sammeln zu gehen, sondern sesshaft zu werden, Felder zu bestellen, um Getreide anzubauen, um Bier brauen zu können. So jedenfalls eine Theorie, die ich mal irgendwo gelesen habe. Und damit haben wir auch den perfekten Einstieg in die Chronologie der Geschichte des Bieres.
Und jetzt gehen wir ein paar tausend Jahre weiter in der Geschichte und schauen uns an, wie das Bier in der Stadt Köln sich entwickelt hat.
Wenn ich noch einen etymologischen Einschub mir genehmigen dürfte.
Ich habe nie gewusst, wie er das Wort ausspricht. Interessant.
Ja. Das kommt durch die Germanistik. Naja, wie auch immer. Jedenfalls kommt das Wort Cervesia auf Lateinisch oder für die Spanisch sprechenden Cerveza von der römischen Göttin des Ackerbaus und der Fruchtbarkeit Cevis. So zumindest die theoretische Grundlage. Und bevor wir jetzt direkt in die Stadt Köln einsteigen, machen wir noch einen kurzen Halt im Jahre 1800 vor Christus zum Schriftstück des Codex Hammurabi. Das ist nämlich die erste sogenannte Bierschankordnung. Heute haben wir ja den Gesetzestext der Bierverordnung. Damals war es noch ein bisschen anders. Da findet sich nämlich unter anderem ein Katalog von Todesstrafen. Todesstrafe für die Bierauszahlung in Silber statt in Gerste. Ein schweres Verbrechen, keine Frage.
Das kann man nicht anders sagen.
Todesstrafe für minderwertiges Bier. Also absolut legitim, würde ich sagen. Ne? Wer ein Bier puncht, wird in seinen eigenen Fässern ertränkt.
Das ist konsequent.
Wir sollten an dieser Stelle mal an das Bananenweizen,
an andere Geschichte. Sollten wir vielleicht nicht erinnern.
Red weiter, ja.
Für Radler absolut angemessen. Oder auch das finde ich ganz spannend, vor allem wenn man bedenkt, wo wir uns heute befinden, die Todesstrafe für das Nichtmelden von politischen Diskussionen in Schankwirtschaften. 1800 vor Christus war das tatsächlich nicht erwünscht, dass man sich politisch diskutiert oder auseinandersetzt.
Ja, wer säuft, sollte nicht diskutieren, sondern Spaß haben.
Oh.
Ja, so. In diesem Sinne, die Pause möge herausgeschnitten, aber das Zusammenstoßen der Gläser, das darf drin bleiben.
Prost zusammen. Prost. Wir verbinden hier Theorie und Praxis ganz engmaschig miteinander.
Ja, wo gibt es Geschichte zum nicht nur zum Anfassen, sondern auch zum Kosten?
Bei 202. Und mittlerweile auch bei einer Geschichte der Stadt Köln.
Und vor allem heute, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, wo wir uns hier heute befinden. Haben wir unseren Ort, in dem wir
das
aufnehmen.
Das kann man ja mal hier so kurz reinschieben.
Wir sind hier in der Kneipe zur kleinen Glocke.
Das ist direkt neben der Oper, die immer noch im Bau ist. Je nachdem, wann ihr das hört. Wenn ihr das in 50 Jahren hört, wird sie wahrscheinlich auch noch im Bau sein. Aber schon 200 Milliarden verschlungen haben. Weißt du, meine Oper. Der war ja damals noch
in der Oper.
In der Oper, nee.
Das erzählt er jedes Mal. Ohne Quatsch. Opa war
mein Opa war Opernschneider in der Oper, als die Oper zu Köln noch die Oper zu Köln war. Das ist aber eine ganz andere Geschichte.
Wir steigen jetzt rein wieder in die Geschichte der Stadt Köln, wo wir auch heute zu Gast sind, Marvin. Was hat sich denn ereignet im Jahr 873 hier in Köln?
873, das ist meinen Aufzeichnungen entschwunden. Da darfst du weiterreden.
Das ist nämlich die Ersterwähnung von Bierbrauerei in Köln. Und zwar in der Stiftungsurkunde des Klosters Gerresheim. Genau, seitdem sprechen wir sozusagen von einer kölschen Brautradition, wenn man das dann so will. Da gibt es aber noch ein anderes Datum, was vielleicht ein bisschen realistischer ist. Nämlich?
Bist du gerade gedanklich im Jahre 1396?
Genau da denke ich gerade
dran. Dann würde ich davor noch einschieben, ja. Dass die Brauerei Gaffel, also die mittlerweile der Kölner Brauerei Verband e.V., sehr historisch geprägt ist von Sankt Peter von Mailand, dem Schutzpatron. Das ist irgendwo im 13. Jahrhundert zu verorten. Ist jetzt für uns auch gar nicht so interessant. Viel interessanter ist, dass die Brauerei Gaffel als eine von 22 Gaffeln, also das ist im Prinzip sowas wie Zünfte, Gilden.
Wer dazu mehr wissen will, können nochmal in unsere Folge zum Jolde Kappes reinhören, wo wir ein bisschen darauf eingegangen sind.
Richtig. Auf jeden Fall wurde diese Brauerei Gaffel am 14. September 1396, und das ist
zum heutigen Zeitpunkt
Stand der Aufnahme dieser Folge, gestern vor 627 Jahren gewesen. Da wurde diese Brauerei Gaffel als eine von 22 Gaffeln, und man muss dazu sagen, mehr als 22 Gaffeln durfte es nie geben. Wurde diese Brauerei Gaffel in einem Verbundbrief
verbunden
konstituiert.
Und das ist ein Jubiläum, und auf das man mal posten kann, finde ich.
Ja. Du Du merkst, Willem, wir übernehmen deinen Podcast so ein bisschen. Möchtest du noch ein bisschen was sagen?
Ja, Verbundbrief, muss ich gestehen, muss ich mich noch ein bisschen anlesen. Ich habe noch gelesen, später noch einen Transfix-Brief gab, weil man dann nochmal Neuerungen darunter dran geheftet hat.
Aha. So. Ja. Deshalb. Auf jeden Fall, was ich zum Verbundbrief gelesen habe, ist ganz spannend, weil das knüpft auch so ein bisschen an deine aktuell letzte Folge an, dass nämlich dort die Beteiligung von verschiedenen Ständen zwischen den Brauern drin war und dass das Bewusstsein als Bürgerschaft auch dadurch so ein bisschen sich... Ja,
davor war es halt, dass, wenn ich mich jetzt nicht wirklich irre, 15 noble Familien Köln regiert haben und sich die Pest hier zugeschoben haben. Kölsche Krüme gab es halt schon immer. Und
das.
Eben...
Das hört auch nie auf.
Mit 1396 dann aber auch die Handwerker vor allem rebelliert haben, weil sie einen Teil des Kuchens mit haben.
Richtig, der untere Stand im Prinzip. Ne? Also die nicht noblen Bürger, die sich da irgendwo
verbunden haben in den Verbunden.
Verbunden haben.
Das Spannende ist nämlich, dass jeder Kölner Bürger in einer Gaffel sein musste. Irgendwann gab es eine Pflicht dazu, weil darüber auch die Wehrpflicht geregelt war. Und so hat man da eine sehr genaue Aufzeichnung. Und jetzt der Nerd-Fact sozusagen, die Gaffel, der Brauer war die Gaffel Nummer 13 von den 22 Gaffeln.
Und das ist ja an für sich eine Unglückszahl. Was aber auch sehr interessant ist, neben dem ersten Schutzpatron der Brauer-Gaffeln, Sankt Peter von Mailand, wurde irgendwann, nachdem er im Jahre 1248, was nebenbei gemerkt auch die Grundsteinlegung des Kölner Doms war, wurde Albertus Magnus als zweiter Patron, der irgendwann halt auch heilig gesprochen wurde, als zweiter Patron der Brauerei Gaffeln bestimmt. Albertus Magnus wird dem einen oder der anderen vielleicht auch etwas sagen, weil es ja da, wo die Universität zu Köln heutzutage sitzt, die ja auch schon seit 1300 noch was da sitzt, da gibt es den, ja, also zumindest die erste Version, du.
Ja, es ist ein bisschen,
also, ja, es ist ein bisschen komplizierter,
ist sehr kompliziert,
als wie ich das jetzt hier gerade ausführe. Aber Albertus Magnus.
Das war einfach ein, der große Gelehrte seiner Zeit. Einfach.
Ja. Richtig.
Aber auch Staatspolitiker. Er hat zwischen Bürgerschaft und Erzbischof verhandelt. Es war ja noch vor der Schlacht von Worringen, wo das ja endgültig das Band zwischen Bürgerschaft und Erzbischof zerschnitten wurde.
Und der wurde entsprechend auch als zweiter Schutzpatron der Kölner Brauereigaffeln ins Amt gehoben. Das ist nicht das richtige Wort dafür.
Schutzpatroniert praktisch.
Schutzpatroniert.
Ja, sonst würde ich nochmal dazwischen grätschen und anmerken, dass es nämlich im Mittelalter da so verschiedene Arten von Bieren gegeben hat. Es ist gar nicht so üblich, dass wir, also heute trinken wir ein Hopfenbier. Aber bevor man zum Hopfen gekommen ist, hat man da einen Kräutermix für benutzt.
Man auch immer kann sehr im Prinzip auch sagen, dass Kölsch, auf das wir ja so lokalpatriotisch schwören, das gibt es noch gar nicht so lange, richtig?
Das stimmt auch. Aber selbst das Hopfenbier hat sich eigentlich erst so gegen 1500 durchgesetzt. Es gab nämlich vorher das sogenannte Grütbier, was ein altes Wort für Kraut ist, auf eben jenen Kräutermix bezogen. Und das wurde erst 1495 verboten und dann hat sich so das Hopfenbier durchgesetzt, was im Allgemeinen heute auch in anderen Biersorten so der Standard ist, sag ich mal. Ne?
Ja. Und interessanterweise kam dann, du hast jetzt gerade 1495 angesprochen, ein paar Jahre später, im Jahre 1516, was sich dann über das deutsche Gebiet, was ja damals, also Deutschland, in dem Sinne gab es ja zwar noch nicht, aber da hat sich das in Anführungszeichen deutsche Reinheitsgebot im Jahre 1516 durchgesetzt. Das wurde von einem bayerischen Herzog, nämlich dem Wilhelm dem Vierten, passend zu Willem, das ist quasi ein Namensvetter von dir, Wilhelm der Vierte von Bayern, ein Herzog, der hat das durchgesetzt, dass eben Bier nur aus vier Bestandteilen bestehen kann oder darf. Nämlich Malz, Wasser, Hopfen und Hefe. Und dieses Reinheitsgebot ist tatsächlich bis heutzutage das älteste Nahrungsmittelgesetz in dem Sinne der Welt, das es gibt. Ja. Und genau, das war im Jahre 1516.
Ja, dazwischen gibt es auch noch eine ganz spannende Entwicklung hier in Köln. Da hat mich ein Bier aus Norddeutschland, das sogenannte Keutebier, Einzug gewonnen. Und hier habe ich eine kleine Quizfrage an die Zuhörer oder an euch beide. Und zwar handelt es sich
an
bei
uns
dem.
Beide.
Also ich weiß nicht, ob man das wissen kann, man kann sich eigentlich auch relativ erschließen. Das Keutebier war nämlich ein sogenanntes Dickbier und hat mit dem lokalen Dünnbier konkurriert. Und jetzt wäre die Frage, wofür besteht die Bezeichnung dick und dünn?
Vielleicht für die Anzahl an gelösten Stoffen, sprich Kräuter im Bier, also für die Viskosität.
Wie der Chemiker sagen würde, für die...
Ja, ich bin ja Chemiker von Beruf aus.
Ja, ja, ja. Das erklärt vieles.
Willem, was sagst du dazu?
Was wäre deine Vermutung, dick und dünn Bier?
Vielleicht auch die Art des Alkoholgehaltes.
Das ist nämlich tatsächlich auch die richtige Antwort.
Oh, das war wirklich so geraten.
Das heißt, das Dünnbier hat weniger Alkoholgehalt wie das Dickbier?
Wobei das Dickbier eigentlich so eher unserem heutigen entsprechen würde. Aber tatsächlich ist das Dünnbier, also vom heutigen Alkoholgehalt, ein Dünnbier wäre jetzt ein Ratenlauf ungefähr. Ne?
Aber da muss man ja auch dazu sagen, damals waren ja die Trinkwasserqualitäten auch nicht so gut. Und da war es deutlich hygienischer, Bier zu trinken, was dann vielleicht einen Alkoholgehalt von 3% hatte und entsprechend desinfizierend gewirkt. Aber da kommt, ja,
Willem. Ich möchte nur einen Schub machen. Da gibt es einen YouTuber, ich weiß, dass er, glaube ich, manchmal bei mir reinhört. Wir nennen keine Namen. Der ist ein vehementer Gegner dieser These.
Ja?
Aber okay. Ich kann da leider auch nicht mehr zu sagen. Ich würde sagen, in Köln war es auf jeden Fall dreckig, wenn 40.000 Menschen so eng Raum leben.
Und ich finde diese These sehr schlüssig. Zumal, wenn man sich Köln heutzutage anschaut, es ist sehr dreckig.
So. Naja.
Ich möchte jetzt nicht gegen meine Heimatstadt schießen, um Gottes Willen. Ich liebe diese Stadt, aber stell dir das mal im Mittelalter vor. Nein, aber
vorstellbar jetzt, wäre es jedenfalls, ja.
Ich finde es eine sehr schlüssige These, aber...
Ich persönlich auch, aber wie gesagt, macht euch darauf gefasst, es wird Stimmen geben, die werden sagen, das habe ich aber woanders gehört.
Ja. Aber ich glaube, und da müsste ich mich jetzt auf deine Autorität verlassen, so die Geschichtswissenschaften, das ist ja auch nicht immer so eindeutig, oder? Also, da weiß man nicht immer so.
Ja. Also, mir wurden so viele Mythen kaputt gemacht im Laufe meines Studiums. Es ist immer im Wandel. Ja. Geschichte ist ja nicht Vergangenheit, sondern Geschichte ist interpretierte Vergangenheit, ohne jetzt zu philosophisch zu werden.
Alleine diese Sache, das dunkle, und ich mache hier bewusst sehr dicke Anführungszeichen, das dunkle Mittelalter, das ist ja auch schon
eine
falsche Einstellung. Also,
bleiben wir doch mal direkt beim Mittelalter und bleiben wir vielleicht auch beim so einem kleinen Quiz-Format. Und zwar hatte nämlich die Kölner Brauerschaft ein riesiges Problem im Mittelalter, nämlich eine gewisse Anzahl von Klöstern, die auch zum Brauen berechtigt waren. Und das hat sich dann nachher relativ erübrigt, aber es gab in Klöstern verschiedene Arten von Bieren. Und dann wäre jetzt die Frage, was wäre denn im Kloster ein sogenanntes Nonnenbier?
Ein Nonnenbier?
Ein Nonnenbier, ja.
Also ein Bier für die Frauen.
Das wäre jetzt eine mögliche Antwort. Auch für euch gerne zum Mitraten zu Hause.
Ja.
Ist es nicht so, dass die sogar stärkeres Bier gemacht haben, weil man irgendwie in der Fastenzeit Bier mit höherem Alkoholgehalt trinken darf?
Das weiß ich gar nicht.
Ich habe mal gehört, Fastenbier, das darf man in der Fastenzeit trinken, das hat einen höheren Alkoholgehalt. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen von mir, aber ich weiß, dass...
Interessant.
Eine Brauerei nahe des Heumarktes, um hier keine Schleichwerbung zu machen.
Also meine Assoziation mit Nonnenbier wäre jetzt erstmal so dieses typische Stereotyp, Frauen vertragen weniger. Dementsprechend wäre Nonnenbier ein weniger alkoholgehaltiges Bier, aber dein Kopfschütteln sagt schon, dass es
mal
nicht
auf.
Stimmt.
Und zwar ist es nur eine Abwandlung. Eigentlich steht es für das 9 Uhr Bier. Es hat sich so entwickelt. Und es ist das Bier, was man um 9 Uhr trinkt.
Morgens oder abends?
Nach 9 Uhr ist vor 9 Uhr. Also,
ja, kein Bier vor 4, es ist immer irgendwo vor 4 und nach 4 so.
Ja. Ja. Jedenfalls ist in der Bibel überliefert, dass Jesus zur 9. Stunde im Kreuze Durstqualen hatte und deswegen gibt es ein 9 Uhr Bier im Kloster, was sich irgendwann verschleift hat zum Nonnenbier.
Weil er ja auch ganz sicher nach Bier gedürstet hat und nicht nach Wasser.
Das ist jetzt eine Interpretation, die man im so Kloster vielleicht treffen würde.
Ja. Er hat aber, glaube ich, Essig bekommen. Wenn ich noch
ich möchte nicht sagen, dass das asozial ist, aber
man kann es als Bier interpretieren, wenn man das so möchte. Im Kloster im Mittelalter wird
also
das
ganz ehrlich, nach Essig habe ich noch mehr Durst wie
Achso, das jetzt
ja.
Okay, dann gibt es noch das Bier, das nennt sich ein Paternus.
Hör mal, also da kann ich ja mit meinen Aufzeichnungen hier einpacken. Was ist das denn?
Ich darf auch mal gerne sagen, wo ich dieses schöne Wissen habe.
Aber Paternus ist ja Vater.
Das ist schon mal nicht schlecht. Also vielleicht als kurzen Zwischeneinschub. Es gibt ein Buch von Herbert Sinz, 1000 Jahre Kölschbier, wo ich das meiste hergezogen habe, was ich gerne empfehlen möchte an dieser Stelle. Und Paternus von Pater, das ist schon ganz wichtig. Hast du auch noch einen Tipp, was vielleicht der Paternus dann sein könnte für eine Sorte von Bier?
Wobei, jetzt hast du mich aber voll aufgehört.
Ja. Das kann ich ja mal auflösen. Also das Paternus ist tatsächlich das für die Patres, also für die Höheren. Das hat einen höheren Alkoholgehalt. Und dementsprechend gibt es dann noch das Conventus. Das wäre jetzt die letzte Frage, das wäre dann das Conventus.
Okay. Das Konventionelle?
Nein, für die Mönche, oder? Im Konvent leben.
Wahrscheinlich. Das ist jedenfalls das dünne Bier, also das weniger Alkohol halt.
Vielleicht für den Alltag dann.
Genau, für die niederen Brüder sozusagen. Und die Patres, die haben dann das stärkere Bier. Das war sozusagen eine Ordnung.
Also wieder soziale Ungleichheit auch.
Sogar im Kloster, ist es verrückt.
Aber Tim, weißt du, was mir wirklich Angst macht?
Nämlich?
Das ist gerade mal die erste A4-Seite und du hast dann noch
Nein, was. Ach Quatsch, Mann.
Ihr habt die A4-Seiten, ich hab keines.
Ja, wir schüchtern Willem gerade, was das angeht. Wo bist du denn jetzt gerade zeitlich gesehen?
Zeitlich gesehen?
Kannst du da irgendwo anknüpfen?
Ja, kannst du sehr gerne machen. Ja, sehr gerne.
Ja. Nebenbei gemerkt, kriegen wir nochmal
eine Runde.
Zeitlich anknüpfen täte ich dann wahrscheinlich. Wir haben jetzt einen sehr großen zeitlichen Sprung, weil das Bier hat lange Zeit nicht viel gemacht. Es war ja auch so, also dieses typische Kölsch, das gibt es in dem Sinne gar nicht so lange. Ne?
Das können wir
absolut nicht.
Also dieses, das was es mittlerweile von Gaffel und ich glaube auch von Sünner und anderen Brauereien,
das Wies,
das ist ja eher das Urtypische. Aber das typische Kölsch ist ja ein gefiltertes, obergäriges Bier. Was das bedeutet, darauf gehe ich gleich noch. Und es ist tatsächlich so, also die Generation unserer Eltern, ich unterstelle jetzt Willem auch mal, dass er irgendwo da die Generation seiner Eltern hat, so viel älter wie wir bist du ja nicht, die hat das noch miterlebt. Nämlich.
Oh, da kommt neues Kölsch.
Ich rede jetzt erstmal über die Kölsch-Konvention.
Sehr gerne, sehr gerne.
Nämlich
ja.
Die Kölsch-Konvention aus dem Jahre 1986. Und wenn man sich das mal so überlegt, also ich bin 2000 geboren, ich bin aus dem nicht echten Jahrtausend, würde Tim jetzt sagen, der Ende 99 geboren ist. Wie auch immer, Kölsch-Konvention von 1986 und ich finde, das ist wirklich in der Kölsch-Geschichte ein entscheidender Punkt. Also das Kölsch-Bier, das gab es schon vorher, aber die Kölsch-Konvention von 1986, da haben sich die 24 Brauer, ich nehme jetzt mal den männlichen Terminus, es waren wahrscheinlich damals nur Bauer, zusammengetan und haben gesagt, hör mal, Kölsch, das ist nicht nur ein Bier, das müssen wir jetzt irgendwie mehr oder weniger
Trademarken,
markenrechtlich schützen. Und seit dieser Kölsch-Konvention 1986 ist Kölsch eine geografische Herkunftsbezeichnung. Das heißt, so viel wie
Champagner.
So ähnlich wie Champagner aus der Champagne. Kölsch darf nur in Köln gebraut werden, es sei denn, dass es Kölsch-Brauereien gibt, die vor 1986, und da gibt es derer, soweit ich weiß, drei, die vor 1986 schon Kölsch außerhalb der Stadtgrenzen gebraut haben. Außerdem muss Kölsch dem Reinheitsgebot, was wir vorhin erwähnt haben, entsprechen. Und es wurde gesagt, dass Kölsch ein helles, hochvergorenes, hopfenbetontes, obergäriges Hellbier, ja, das steckt im Hellen schon drin, ist.
Und gefiltert.
Und, ganz genau,
das schiebe ich nur rein.
Es muss gefiltert sein, das heißt, du musst durch das Kölsch durchschauen können. Wie durch das Wies.
Das wollte ich nur einwenden, weil ich schon mal Bier gebraut habe und ich wollte es genauso wie Kölsch. Es ist total einfach, wirklich.
Ja?
Es ist nicht so und ich habe nicht ein Kit auf Amazon gekauft. Ich habe es wirklich mit einer Mülltonne, einem Bunch, mit einem Bettspanntuch und einem alten Kessel auf eBay gekauft gemacht.
Ja?
Aber ich durfte es am Ende nicht Kölsch nennen, obwohl es wirklich auch sehr hopfig war und so weiter, weil ich nicht gefiltert hatte. Ich habe keine Filteranlage zu Hause.
Und genau das ist der Grund, warum das Böllbier, was es in der Uberschenke und im Alcazar, wer dazu mehr hören möchte, Folge Uberschenke aus der letzten Staffel 202, 11. Folge. Das Böllbier, das war eine lange Zeit lang nicht gefiltert und durfte deswegen nicht Kölsch genannt werden. Mittlerweile wird es gefiltert. Aber das ist eine andere
Geschichte. Ich fand es vorher leckerer, muss ich einfach sagen.
Es ist ein Bier nach kölnischer Art. Das darf nicht Kölsch sein.
Genau, wie das Wiener Schnitzel. Ja.
Also entsprechend nur in Köln gebraut, außer Brauereien, die vor 86 gebraut haben. Aber da kommen wir später nochmal zu.
Ja.
Und die Kölner Brauereien, derer damals 15 oder 17, ich bin mir nicht ganz sicher, Die haben sich darauf verständigt, dass dieses Kölsch nur in der Kölner Stange, das heißt, nach meinem Verständnis, nur in einer 0,2-Stange ausgeschenkt werden darf. Und der Grund dafür ist, Kölsch ist sehr kohlensäurehaltig und Kölsch ist im Gegensatz zu bayerischen Bieren, die ja auch obergärig gebraut werden, das wird sehr schnell schal. Das ist jetzt der Fachbegriff dafür. Das heißt, wenn du Kölsch, sagen wir mal, 5 bis 10 Minuten stehen lässt, dann hat das kaum noch Kohlensäure.
Dann wird es auch alt, ne?
Genau, wer Kölsch zu lange stehen lässt, der kriegt alt. Und dann schmeckt es einfach nicht. Deswegen, und da mögen die Bayern jetzt noch sagen, was sie wollen, deswegen wird Köln in den ganz, ganz dicken Anführungszeichen Reagenzgläsern ausgeschenkt. Weil dann ist es immer frisch, dann ist es immer kalt.
Und die Oberfläche ist klein.
Und du hast eine kleine Oberfläche, genau, über die wenig CO2 entweichen kann. So. Und außerdem, du kriegst immer schnell ein kölsches Bier. Aber das ist dann eine Eigenart, die daraus resultiert, dass der Kölsch-Kürbis dir immer, vielleicht auch mal ungefragt, ein Bier vor die Nase setzt. So.
Zur Kölsch-Konvention.
Zur Kölsch-Konvention. Jetzt hast du da noch was zu ergänzen, Tim?
Soweit nicht.
Soweit nicht. Dann hätten wir, was wir eigentlich für unsere eigene Folge geplant hatten, aber weil es an dieser Stelle gut passt, eine Quizfrage für den Willem.
Ui.
Uiuiui. Ui. Schaffst du es, Willem? Ganz im Sinne...
Du darfst aufschreiben.
Du darfst gerne aufschreiben. Im Sinne des Kölner Wappens mit den 11 Tropfen für die 11, meinetwegen 1000 Jungfrauen.
11.000.
11 Kölsch-Sorten zu nennen.
Ja klar, ich schreib's mal runter.
Schreib's mal runter und du darfst deinen Gedankenprozess gerne verfolgen.
Also wir nehmen erstmal die großen, Reisdorf.
Das ist eine.
Weiß ich, ob es mit Doppel
ist. Ja, ist ja egal.
Gaffel.
2.
Sion.
3.
Sünder, falls es noch zählt, sind ja aufgekauft worden. Mühlen.
4. Ja.
5. Ja, Nürnberger zählen auch.
Nichmodes.
6. Ah, schön, dass du richtig.
Manchmal weiß ich nicht, ob es die noch gibt. Wenn ich welche nenne, die es nicht mehr gibt, müsste es mir sagen. Zunft.
Gibt es noch, ja.
Es gab auch mal, es gab auch mal Augustus und Agrippina Kölsch. Bin ich echt traurig,
dass es nicht mehr gibt.
Das ist lange her.
Ja.
Du hast aber 7 gerade.
Schreckenskammer.
Sehr schön.
Mh. Wie viel haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist jetzt der Vorführeffekt natürlich. Was sind denn so welche, die ich nicht mag? Oh, das sollte ich nicht sagen. Hier, Köln Arena hatte früher Gilden. Inzwischen haben sie es gewechselt, glaube ich.
Die haben, glaube ich, immer noch. Also letzter Stand meines Wissens Gilden.
Ich weiß es nicht.
Gilden, da bist du bei 9.
Ja, Päffke natürlich.
10. Du kannst auch gerne mehr als 11 sagen, aber 11 ist so der...
Ja, heißt das nochmal, was ich auch sehr gerne. Hellas natürlich.
Hellas, da sind wir bei 11. 11 hat er geschafft. Du kannst jetzt gerne auch noch weiter darüber hinaus sagen.
Wobei, eigentlich ist die Mission erfüllt.
Soweit. Mission ist erfüllt.
Guck mal, ey, Leute, ich habe früh noch nicht, was ich gerade trinke.
Früh, so nämlich.
So, da sind wir bei 12 Aposteln.
Sehr schön. Wenn ich ergänzen möchte, täte ich noch sagen, Sion.
Das haben wir schon.
Das haben wir schon.
Ich habe immer im Kopf gedacht, welche mag ich, welche nicht.
Dann lass mich sagen, ich habe ja hier aufgeschrieben.
Nee, wir haben noch Ratskölsch oder Küpperskölsch.
Küppers haben wir auch schon.
Und das ist, worauf ich hinaus wollte. In dieser Kölsch-Konvention sind vertreten, lass mich gerade schauen, ich glaube 17 Kölsch.
Kölsch?
17 Kölsch. Eines davon kannte ich nicht, nämlich das Bischof-Kölsch.
Kenne ich auch nicht.
Das gibt es auch gar nicht mehr, oder?
Das gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Das ist eins der wenigen Kölsch, die außerhalb von Köln gebraut wurden, nämlich in Brühl-Vochen. Dann habe ich aufgeschrieben Domkölsch.
Ja, natürlich Domkölsch.
Ui, Gaffel, Ganser Kölsch, was in
da habe ich gerade überlegt, ob ich schreiben soll. Da dachte ich, das gibt es nicht mehr.
Ganser in Leverkusen, Gilden, das ist Köln-Mühlen. Küppers, Mühlen, Päffgen, Peters, Reisdorf, Richmodes, Schreckenskammer, Sester, Sion, Sünner und Zunft. Und Zunftkölsch ist in Wiel-Ballstein. Es gibt aber mittlerweile auch.
Also außer Bischof kenne ich alle.
Es gibt mittlerweile auch andere, so wie Schmitz-Kölsch, was
Schmitz-Kölsch.
Ich sehr...
Oder Traugott Simon Braun auch in Kölsch.
Ja, aber dementsprechend, es gibt relativ viele. Und das ist jetzt keine Quizfrage, sondern eine allgemeine Frage für dich. Was sind von diesen Kölschsorten deine drei geblieben ist. Keine vom Fass aus, weil das ist immer das Beste, finde ich.
Ja, es klingt so hipstermäßig leider, aber ich habe immer Mühlen am liebsten gehabt.
Sehr schön.
Sogar, und tut mir leid, sogar mehr als Päffken. Ich weiß, dass Päffken heutzutage das Beste
das ist auch, in vielen Augen. Da bin ich ganz bei dir.
Mühlen und Päffken bin ich auch schon voll dabei.
So.
Dann, also ist Päffken auch dabei oder ist jetzt erstmal
Päffken, Mühlen auf? Päffken wäre auch Mühlen dabei. Päffken, okay. Und ja, ich mag es einfach, weil es direkt neben St. Ursula ist. Schreckenskammer.
Das sind meine drei Lieblingskölsch. Ja.
Und du bist und ich weiß,
Sympathiepunkte.
Nee, ich sag's halt nur, weil Schreckenskammer ja auch einen Hype wieder hat seit einem Jahr oder so.
Das sind, also, wir haben das noch nie gesagt. Ich, Marvin, ich sag jetzt mal meine drei Lieblings. Und das ist in der Reihenfolge Schreckenskammer auf Platz 1, seitdem das Gaffel im Werk 2 bei mir in Delbrück das vom Fass hat. Dann Mühlen und dann Päffken, aber die teilen sich so den Platz 2. Das sind meine drei Lieblingskölsch auch. Tipp jetzt.
Also, dass wir, Marvin, dass du nicht die drei selben Lieblingssorten haben, das wundert mich nicht. Aber dass jetzt Willem auch noch im Club von diesen dreien ist, das ist für
schön.
Mich ist die genau gleiche Reihenfolge wie bei dir. Mühlen ist mein All-Time-Favorite, Päffken und dann Schreckenskammer.
Ja. Und ich bin bei allen drei, die sind alle sehr nah beieinander, aber seitdem ist Schreckenskammer halt in Delbrück bei
für
mir.
Für mich wird an Mühlenkölsch niemals irgendwas dran kommen. Das ist für mich einfach.
Aber wir sehen uns in der Malzmühle.
Ja, sonst würde ich mal überschreiten zum Zunfthaus. Oder hast du noch was zu erzählen zur Kölsch-Konvention?
Nicht zur Kölsch-Konvention, aber ich könnte auch noch was zur Ober- und Untergärung.
Das können wir vielleicht dann im Anschluss anschieben, oder?
Dann machen wir.
Ich habe noch was Schönes zum Zunfthaus zu erzählen. Wenn man nämlich ein Braumeister werden wollte, gab es eine im Mittelalter sehr lange gültige Regel, dass man 4 Lehrjahre hatte und 2 Gesellenjahre, also 6 Jahre Ausbildung und anschließend ein Meisteressen. Zu dem Meisteressen, was man geben musste, so ähnlich wie ein Meisterstück, kamen dann 100 bis 120 Brauer und ihre Frauen und dafür gab es dann sozusagen das Zunfthaus. Im Zunfthaus wurde selbst jetzt nicht gebraut, sonst war es immer so, dass das Braurecht immer an ein Brauhaus gebunden ist. Also man wurde jetzt, wenn man Braumeister war, hatte man nicht als Person das Braurecht. Aber das Zunfthaus war für solche Anlässe geeignet, dass man beispielsweise dort Meisteressen veranstaltete. Und zwar ist das, ja früher hatten die noch andere Häuser, aber lange Zeit gewesen, das Haus Mierweiler in der Schildergasse. Das hat man, also die Brauerei Gaffel hat das 1495 gekauft und es wurde 1928 abgerissen.
Ist das, kurze Zwischenfrage, ist das in der Nähe von dem heutzutage, wie heißt denn Leonard Tietz? Galeria Kaufhof und,
ganz genau.
Und Apple Store? Ist das
ganz genau. Und hier können wir vielleicht noch einen kleinen Shoutout setzen an die lieben Freunde vom Podcast, dem Köln-Ding der Woche, die hier einen sehr schönen Brunnen, der genau vor diesem Haus stand, mal analysiert haben.
Der hat auch gar keinen Namen. Ich habe ihn auch
ich hab das spontan vergessen. Ja.
Das ist der Pimmelbrunnen.
Ja, jeder Kölner nennt ihn den Penisbrunnen, den Pimmelbrunnen und genauso sieht der aus. Aber, und da gibt es eine schöne Folge zu, das könnt ihr euch nochmal anhören, da gibt es vom Leonard Tietz AG Haus, also sprich von der Galerie, eine Leitung, die mal
Kölsch aus Spoiler schon vorher gegeben.
Hört euch die Folge an.
Die Folge ist wirklich gut.
Eine sehr schöne Folge.
Eine spannende Geschichte. Ja, das stimmt. Eine Geschichte zu diesem Zunfthaus ist auch, dass am 23.06., also im Sommer 1505, der Kaiser Maximilian I. da mal versagt ist.
Schöner Ausdruck. Sehr, sehr schöner Ausdruck.
Lest euch da mal gerne was zu durch, wenn es euch interessiert. Vielleicht bevor wir jetzt zu der Kategorisierung in Ober- und Untergärig schreiten.
Das wäre nämlich auch nochmal sehr wichtig.
Genau. Nochmal kurz, um die Kurve zu bekommen und zur heutigen Zeit vorzuschreiten. Könnte man jetzt sagen, wie sich in der neuesten Zeit des letzten Jahrhunderts das so entwickelt hat. Und zwar hatte man im Ersten Weltkrieg eine sehr starke Rohstoffverknappung. Das heißt, das Bier wurde, wir haben es jetzt gelernt, dünner. Also es gab weniger Alkohol, es wurde gemischt. Und damals nannte man das sogenannte Einfachbier. Aber die Leute waren froh, dass sie überhaupt ein Bier hatten. Generell ist die Brauwirtschaft vor allem im Anfang des letzten Jahrhunderts auch als Spiegel der ökonomischen Lage zu sehen. Man sieht da drin die deutsche Inflation oder auch die Weltwirtschaftskrise sehr gut praktisch. Es gab dann vor dem Zweiten Weltkrieg den Deutschen Brauerbund oder hier etwas lokaler den Verein der Brauereien von Köln und Umgebung und weitere Verbünde und Zusammenschlüsse, die allerdings alle durch die Nazis dann in die Reichsgruppe Industrie aufgelöst worden sind.
Also in typische Gleichschaltung.
Ganz genau. Das war dann die Wirtschaftsgruppe Brauerei. Das hat sozusagen dann den Charakter von den Verbünden verloren. Und nach dem Zweiten Weltkrieg waren tatsächlich alle Brauereien restlos zerstört. Es gab also eine Zeit lang in Köln gar kein Bier. bis man dann behelfsweise sehr schlechte Qualität irgendwie gebaut hat.
Also summa summarum, ich bin froh, nicht in der Zeit zu leben, wo es kein Bier gab.
Ja, ich glaube, da gibt es noch ganz andere Gründe für, aber...
Und ich bin umso froher, ja, jetzt mal von den ganzen Kriegsgeschichten ab, dass wir in einer Zeit leben, wo das Bier wieder qualitativ hoch ist.
Ja. Wer dazu maßgeblich beigetragen hat, was der Verein, der sich 1946 neu gegründet hat, ist dann der Kölner Brauereiverband e.V.
Und das ist nämlich genau die Geschichte, die dann auch den Kölner Konventions...
die Kölsch-Konvention, ganz genau. 15 Brauereien, die sich 46 zusammengeschlossen haben. Und die haben dann auch die Kölsch-Konvention beschlossen.
Waren das 15? Weil ich habe hier 17
Mal... Nee, 46 waren das 15. Die haben wir die Kölsch-Konvention erst später.
Ja, Kölsch-Konvention, da waren es 17. Mittlerweile gibt es auch mehr, aber...
Genau, ich finde es auch sehr schön, wie wir hier sehr episches nicht geschafft haben, die Chronologie einzuhalten, aber das ist ja das Konzept.
Ja, es muss so sein. Ich finde, Geschichte wird manchmal so langweilig dargestellt. Springen wir gerne hin und her.
Ja, ja.
Und jetzt noch ein allerletzter Einschub von mir.
Und ein weiterer Sprung.
Nein, das ist kein Sprung. Die Unterscheidung in obergärige und untergärige Bier.
Aber etwas Fachkompetenz.
Das ist ja etwas Fachkompetenz. Jetzt von dem Herrn Chemiker aufgedröselt.
Ja.
Nämlich, Bier wird ja prinzipiell unterschieden in obergärig und untergärig. Und ich muss zugeben, ich habe mich da auch selber zu einlesen müssen, was dieser Unterschied ist. Der Unterschied zwischen der Obergärung und der Untergärung liegt in der Art der verwendeten Hefe. Es gibt obergärige und untergärige Hefestämme. Die obergärigen Hefestämme, die werden bei höheren Temperaturen, die zwischen 15 und 20 Grad Celsius ungefähr ihr Maximum an Alkoholeffizienz
ausbauen
kriegen, da sind die. Entsprechend viel CO2 wird da hergestellt bei dieser, also das ist ja immer so irgendwo, man hat Wasser und irgendwelche Zucker, die werden zu
Enzymen,
wieder Wasser und CO2. Also es entsteht CO2. Dieses CO2 bei der obergärigen Hefe, das ist mehr. Das sorgt dafür, weil CO2 ist ja ein Gas, das sorgt dafür, dass die Hefe sich ganz nach oben in diesem Sud bewegt. Das heißt, die Gärung letztendlich, die findet hauptsächlich an der Sudspitze statt. Also Obergärung, die hohe Gärung. Außerdem findet die Gärung da oben, weil halt auch mehr Kontakt zur Oberfläche, mehr Sauerstoffkontakt. Die Hefe gärt schneller. Das sind irgendwo zwischen 4 und 14 Tagen. Das kann immer unterscheiden. Jetzt das Frühkölsch, was wir hier haben, das hat auch nochmal so eine Spezialgärungsgeschichte. Da komme ich nicht drauf, wie das genau heißt. Das kann man auch nochmal nachlesen. Die machen so ein spezielles Verfahren. Wie auch immer. Und ist auch noch so ein Ding, die Hefe, wenn die ganz oben drauf liegt, dann ist sie natürlich auch leicht abschöpfbar. Das heißt, du nimmst sie einfach mit so einer Kelle raus und dann hast du dein Bier. Es sorgt auch von der Aromatizität dafür, dass das Bier fruchtiger, vollmundiger und generell aromatischer ist. Biere, die in diese Kategorie zählen, das sind zum Beispiel das Kölsch, bayerische Bier, also bayerisches Helles,
ja.
Auch das Alt, was man in Düsseldorf leider trinkt, ja, so in die Richtung.
Okay.
Während die Untergärung, entsprechend untergärige Hefestämme sind, irgendwo zwischen 4 und 9 Grad Celsius. Es gibt manche Kulturen, die schaffen auch 14 Grad, aber wie auch immer. Und da sinkt halt die Hefekultur nach unten, weil die halt weniger CO2-Produktion haben. Das ist auch so ein Ding mit Pilz. Bei Pilz sagt man ja immer, das ist nach 7 Minuten, ist das gut. Ne? Pilzbier nach 7 Minuten, das musst du lange stehen lassen. Und das ist das Schöne am Kölsch, da kannst du eins trinken. Das ist ganz schnell, ganz frisch. Und dann kannst du weiterziehen. Mit Pilz könntest du das nicht machen, weil das braucht halt länger. Ja. Wie auch immer, die Hefe sinkt nach unten. Der Gärungsprozess dauert länger, zwischen 2 und 6 Wochen. Aber, und das ist vielleicht auch der Vorteil, diese untergärigen Biere wie Lagerbier, Pils und so weiter und so fort, viele Sachen, die im Norden getrunken werden, die sind halt auch länger lagerbar. So.
Willem, du hast ja schon die praktische Erfahrung. Kannst du da noch irgendwas ergänzen? Oder was ist denn vielleicht so ein Tipp, wenn man das so, oder ich weiß es auch nicht, wenn man das selbst machen würde? Oder?
Also, wenn ich es richtig verstanden habe, untergäriges Bier braucht auch Kühle, oder?
Ja, auch eher als das Obergärige.
Eben, das ist, glaube ich, das, was es dann beim Heimbrauen, glaube ich, schwer macht. Beim obergärigen Bier also bei mir war es so, ich musste mein Malz auf 3 Temperaturstufen hochkochen, frag mich jetzt nicht welche, 60, 70 und irgendwie, damit die Stärke sich, glaube ich, in Zucker verwandelt oder sowas. Aber wie gesagt, ich finde obergäriges Bier zu machen sehr, sehr einfach. Du musst nur diese Kochstufen einhalten, die Temperaturstufen, füllst es einmal ab und dann wartest du 2 Wochen und kannst es einfach trinken.
Ich glaube, es ist tatsächlich leichter. Aber das Interessante ist auch, historisch gesehen, war halt diese Unterscheidung in obergäriges und untergäriges Bier einfach auch sehr von der Temperatur abhängig. Also hattest du die Möglichkeit, bei geringeren Temperaturen was zu machen, im Keller oder so, dann machst du halt untergäriges Bier. Wenn es halt was wärmer war, machst du halt obergäriges Bier. Und daher kam auch so diese Unterscheidung. Und wie das dann halt kam, so von, ja, da macht es einfach Ding, ne, wie es dann vom Wies und die Wies-Alt-Unterscheidung und oder Kölsch, da haben wir ja auch jetzt so ein bisschen...
Vielleicht noch ein kleiner Funfact an der Stelle. Die Brauern nennen nämlich die Hefekulturen die Heinzelmenscher, weil die nämlich von sich selbst heraus arbeiten, ohne dass man was dabei tut.
Hefe, super interessant.
Einfach. Das stimmt.
Da wären wir dann am Heinzelmenschenbrunnen vor dem Früh am Dom. Und das bringt doch irgendwie eine schöne Abrundung für diese Folge. Der Heinzelmenschenbrunnen, der...
Ich sehe die Abrundung noch nicht, aber...
Weiß ich nicht. Also ich habe jetzt gedacht, ja. Der Heinzelmenschenbrunnen, der ist ja vor dem Früh am Dom.
Ja.
Wir trinken gerade früh.
Ach so, okay.
Und damit... Also,
eine schöne Abrundung.
Falls niemand mehr etwas zu dieser Folge zu sagen hätte.
Ja.
Ich hätte sehr wunderbar was anzumerken.
Ich eigentlich auch, aber...
Ja, dann
würde ich jetzt als... in meiner Funktion als Moderator... dir erst das Wort geben und dann macht Willem den Abschluss. Weil der hat so wenig geredet, weil wir...
Nein, also sonst sag erstmal, was du sagen willst.
Nee, also, wenn mich nichts irrt, in Köln war lange Zeit untergäriges Bier herzustellen verboten. Deshalb sind ja Leute auch in die eine Kneipe, über die ihr eine Folge gemacht habt, zum Goldenen Kappes gegangen. Das war damals eine Kneipe schön auf weiter Flur vor den Stadttoren Kölns. Und die Kölnerinnen und Kölner sind gerne sonntags dorthin gepilgert, um sich eben das untergärige Bier hinter die Birne zu kippen.
So. Also ich als Kölner sage ja prinzipiell erstmal obergäriges Bier, weil Kölsch ist gut, aber sehr interessant. Ja.
Aber witzig ist noch so als kleiner Funfact, es gibt wirklich historische Zeitdokumente, wo die Pfarrer in der die Kölner Stadt, das Kölner Stadtgebiet war damals halt die heutige Altstadt, die sich beschweren, dass das Kirchenvolk fernbleibt, weil sie ja alle einen Sonntagsausflug nach Nippes machen, um dort untergäriges Bier zu trinken.
Ja, da war es ja wahrscheinlich auch billiger als in der Stadt selbst, dann, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ne?
Vermutlich ja.
Und auch wenn Nippes damals nur, da komme ich halt her, deshalb weiß ich es halt, auch wenn Nippes nur so 2-3 Bauernhöfe hatte, da ging richtig die Party ab. Weil die Leute alle dorthin pilgerten, um zu trinken.
Ja, der Festklötsch war doch da auch in Nippes, oder?
Festklötsch, ja. Ja,
ja, ich hab's im Kopf. Ja.
Also so viel zum Thema, die Kölner hätten immer nur Kölsch getrunken. Das stimmt nicht.
Ja.
Nein, natürlich nicht. Und das Kölsch in diesem Sinne, das gibt es auch erst seit dem 18. Jahrhundert, Ende des 18. Jahrhunderts.
Das ist schon groß gerechnet, ja.
Und das ist, glaube ich, so... unterm Strich das, was wir aus dieser Folge vielleicht mitnehmen.
Genau. Da würde ich noch kurz einmal anmerken, dass wir jetzt hier in der kleinen Glocke ein Frühkölsch trinken. Prost erstmal nochmal.
Prost. Prost aufs Frühkölsch.
4x02.
4x3x02, aber...
4x, ja, 3x dann.
Da täte ich noch darauf hinweisen, ganz weil ich vermute, dass diese Schnipselfolge vor dem 11.11.23 kommt, dass wir mit dem lieben Willem Fromm auch noch eine Spezialfolge für 2x02 aufnehmen
werden.
Nämlich genau im Anschluss dazu.
Ist ja richtig. ihr dir dann als Spezialfolge bei uns euch anhören könnt.
Ja. Und entsprechend, falls jetzt wirklich niemand mehr was zu sagen hätte, würde ich das Wort an Willem geben, der dann seine Folge deinem Lieblingspodcast auf Spotify-Part anhängen kann.
Das, worauf alle Hörer mal warten.
Darauf warten alle.
Das sage ich schon ganz lange eigentlich nicht mehr. Ich sage eigentlich immer nur, empfehlt mich weiter. Bewertet diesen Podcast, wo ihr ihn auch immer hören mag. Das ist die beste und kostenlose Art, mich zu unterstützen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Madetjod, wie immer im Plural jetzt und nicht mehr im Singular.
Richtig. Madetjod, schwenkt der Hut. Und wenn ich da noch ganz kurz einschwenken darf.
Wie immer, Marvin.
Wenn es gehen täte, dann gibt dem Willem bitte auch 11 Sterne, weil Kölscher jeden ist. Ne?
Ganz genau.
Also von mir aus, tschüss.
Tschüss und Prost.
Tschüss.
Ja, und das war meine Folge mit Marvin und Tim von 2x02. Am Ende hatte ich eigentlich nur noch ein paar Anmerkungen. Was heißt ein paar Anmerkungen? Eigentlich habe ich nur zwei oder eine, glaube ich, nur. Doch, zwei sind es. Einmal, doch, ich hatte recht. Also, was heißt recht? Ich meine, es stimmt einfach. Die Kölner Arena hat wirklich das Kölsch gewechselt nach wirklich fast über 20 Jahren. Nämlich nicht mehr Gildenkölsch ist dort erhältlich, sondern Domkölsch. Ja. Nur so als kleine Info am Rande. Und ich finde die Geschichte über Kaiser Maximilian I., der 1505 bei den Brauern in Köln im Zunfthaus versagt, so witzig. Ich habe euch dazu mal in den Shownotes nochmal mehr Informationen dazu verpackt, was da genau abgelaufen ist. Shownotes ist ein gutes Stichwort. Da findet ihr auch wirklich alle Links zu Social Media, dem Podcast natürlich, aber auch zu allen weiteren Dingen, die so die Jungs von 2x02 tun. Schaut mal bei denen vorbei. Wir lieben doch alle Themen über Köln in einem Podcast. Also wenn ihr meinen Podcast mögt, dann werdet ihr auch 2x02 wirklich lieb haben. Vielen lieben Dank. Macht das und ja, bis zum nächsten Mal. Madet Jod, wie ich schon gesagt.